Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Massimo Majo ist hier. Herzlich willkommen. Wir steigen heute ein in die Welt der global vernetzten Beats. Die Berliner Technogrößen Gebrüder Teichmann zusammen mit einem der bekanntesten Drummer Nigerias, Wura Samba. Schöne Sounds, nicht unbedingt ungewöhnlich. Global inspirierte, gemixte Club-Sounds, die sind ziemlicher Alltag geworden. Und dennoch ist die Clubkultur in Lagos, Nigeria zum Beispiel, vielen deutlich weniger bekannt als die Clubkultur in Berlin oder London oder Lissabon. Und genau da setzt ein neuer Essayband an. 10 Cities, Clubkultur aus 10 internationalen Städten, wird da beschrieben, wird reflektiert. Europäische Städte und afrikanische. 20 Essays sind in dem Buch vereint und mit herausgegeben hat das der Autor und Musikjournalist Florian Sievers. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank.
Die Musik, die wir jetzt gerade gehört haben, die ist Teil dieses 10 Cities Projekt, schon vor 6 Jahren erschienen. Global vernetzte Club-Sounds sind mittlerweile ja sehr weit verbreitet eigentlich. Wieso aber ist es immer noch so, dass wir gefühlt so viel mehr über europäische Clubszenen wissen, als jetzt über Szenen in Nairobi oder Kairo oder so?
Das ist eigentlich ein Spiegel der Besitz- und Mächteverhältnisse in den Medien. Das heißt also, die Medien, die im globalen Norden über Clubkultur berichten, sitzen im globalen Norden und gehören also auch Menschen aus dem globalen Norden. Das heißt, wir haben eigentlich einen blinden Fleck hier, was so das Clubmusik, elektronische Musik aus afrikanischen Ländern betrifft.
Für das Projekt gibt es ja jetzt eine Auswahl von 10 Städten, 5 in Europa, 5 in Afrika. Wie kam es denn gerade zu dieser Auswahl von diesen 10 Städten? Wieso gerade Europa und Afrika?
Ja, also Europa und Afrika haben wir angesetzt, weil wir fanden, dass, also erstmal klar, wir sitzen in Europa als Herausgeber zum Teil oder kommen aus Deutschland in Europa, ist aber momentan auch oder war lange oder ist immer noch ein Hotspot für elektronische, avantgardistische Musik. Aber andererseits ist es eben so, dass viele der Techniken und Kulturpraktiken, die damit verbunden sind, mindestens metaphorisch gesprochen eigentlich sogar ganz real in Afrika wurzeln. Also dann lag es eigentlich nahe, dass man diese beiden Teile mal kurz schließt miteinander. Ursprünglich ist das eigentlich ein Dreieck des Kulturaustausches, zu dem auch noch die Amerikas gehören. Aber wir haben jetzt sozusagen da mal angesetzt. Und die Auswahl kam zustande durch Verästelungsprozesse. Also es ist initiiert, dieses Projekt vom Goethe-Institut. Und wir haben anfangs geguckt, wo sitzen Goethe-Direktoren, in welchen Ländern und was für Länder sind das, mit denen wir zusammenarbeiten können und wollen und die auch mit uns zusammenarbeiten wollen. Und dann hatten wir lokale Kuratoren für das Buch, die also Leute uns vorgeschlagen haben, die dazu beitragen könnten. Wir sind dann eigentlich immer hingefahren und haben so kleine Konferenzen gemacht, um Leute ausfindig zu machen. Und dann hat sich das sozusagen immer weiter filtriert. Und uns war auch wichtig, dabei eine Mischung hinzukriegen von also Städten mit unterschiedlichen Hintergründen. Also einer osteuropäischen Stadt, Südeuropa muss abgedeckt sein, aber auch Berlin als Zentrum sozusagen des unserer Perspektive. Und auf der anderen Seite, das war eben ausgehend vom Goethe-Institut Nairobi in Kenia, und das war sozusagen dabei, und dann haben wir geguckt, dass wir eben verschiedene afrikanische Regionen so einigermaßen abdecken.
Sie beschreiben in dem Band die Club-Szenen als nächtliche Labore für verschiedene Lebensstile. Wie würden Sie denn sagen, wie spiegeln sich denn die Lebensstile, die gesellschaftlichen Umstände, Lebensbedingungen dieser Städte in den Clubkulturen? Ist das tatsächlich hörbar, sichtbar?
Ja, es ist ein ganz interessanter Zusammenhang, der, also einerseits sozusagen ist es tatsächlich ein Spiegel, also das heißt, die Städte rings um die Clubs rum finden sich natürlich in den Clubs wieder, allein schon natürlich, weil die ganzen Besucher von dort kommen. Andererseits ist es dann aber auch immer in so ein Ort, so ein Labor des Fortschritts und des Ausprobierens. Also man kann ja nachts anders sein und sich anders präsentieren und andere Lebensarten ausprobieren, andere Formen des menschlichen Miteinanders. Also das heißt sozusagen, es werden eigentlich neue Praktiken ausprobiert im Schutze der Nacht. Dasselbe gilt auch für Musik. Also es entstehen auch neue Musiken, und die dann aber wieder aus Clubs raus in die Städte geleitet werden. Also in Afrika ist das zum Beispiel ganz speziell über Minibus-Taxis in vielen afrikanischen Städten. Das ist bei aller Größe des Kontinents eine Gemeinsamkeit. Es gibt immer öffentlichen Nahverkehr über so kleine VW-Busse sozusagen, Minibusse, und die haben immer Soundsystems, und die bringen sozusagen die Musik der Clubs dann wieder in die Stadt, sodass sie auch tagsüber zu hören ist. Also es ist eine Wechselwirkung, die sehr dynamisch ist. Und im Idealfall sind eben Clubs tatsächlich so Labore, wo aus unserer Sicht fortschrittliche oder neue Praktiken erprobt werden können, die dann eben auch eine Gesellschaft verändern.
Kann man denn sagen, dass die Clubszenen sich am Ende dann stark unterscheiden, weil eben die Städte und die Lebenssituationen so unterschiedlich sind? Oder gibt es auch viele Ähnlichkeiten, weil es eben immer um Clubkultur geht?
Ja, also das ist eine der Erkenntnisse, die man vielleicht gewinnen kann, wenn man unser Buch durchliest und diese 20 Essays jeweils zwei pro Stadt quer liest, dass es also eigentlich logischerweise genauso viele Gemeinsamkeiten gibt wie Unterschiede. Und die Gemeinsamkeiten rühren eben durch die Anbindung an die globale Popkultur, aber die Unterschiede sind eigentlich immer begründet in ganz konkreten sozioökonomischen, kulturellen Zuständen oder Praktiken vor Ort. Das heißt, es ist dann immer eine Reaktion der Clubkultur darauf. Also es ist Clubkultur oder Clubbing oder Musikclubs und Clubmusik, wie wir das untersucht haben, sind einerseits eben sehr international anschlussfähig, aber andererseits auch immer mit sehr lokalen Praktiken verbunden. Also ich erinnere mich noch genau, wie ich mal in Nairobi in einem Club war und da lief ein bestimmtes Lied, ein kenianisches Lied, was ich nicht kannte. Und auf einmal fingen alle um mich herum an, einen bestimmten Tanz zu tanzen. Und ich hatte einfach normal getanzt und wurde dann darauf hingewiesen, dass man zu diesem Stück den Bicycle tanzt, also so eine Art Fahrradtanz, also mit einer Fahrradbewegung, weil alle das da natürlich wussten, weil es ein lokaler Hit war. Das hat er also gezeigt. Das Lied ist natürlich nicht außerhalb oder war nicht außerhalb Kenias bekannt. Und sowas muss man natürlich dann auch wissen. Und das hat auch was Schönes und Spezielles, wenn man so vor Ort ausgeht.
Das Buch erkundet ja die einzelnen Szenen und Städte, aber jetzt haben wir auch schon mehrmals quasi angedeutet, dass natürlich die Vernetzung auch eine sehr große Rolle spielt. Was würden Sie denn sagen, wie global oder wie lokal sind die Szenen dann letztlich?
Ja, sie sind also, es ist auch tatsächlich wieder so eine Wechselwirkung. Also spätestens natürlich seit dem Internet sind afrikanische Clubszenen, aber eben auch südeuropäische Clubszenen, muss man ja, oder osteuropäische Clubszenen, natürlich global angebunden. Das heißt, es kommen Impulse von außen rein und die werden verarbeitet und auch mit sozusagen lokalen Presets wieder dann zu was Neuem gemacht. Und das ist halt sehr, das ergibt dann sozusagen wieder eine lokale Prägung im Idealfall. Für mich persönlich auch als Musikjournalist und Sammler und Fan sind dann immer eigentlich diese lokalen Ausprägungen am interessantesten. Also die entstehen durch Missverständnisse oder durch Fehlinterpretationen oder auch manchmal durch technische Unzulänglichkeiten. Und dann entstehen eigentlich neue Musikhybriden oder neue Praktiken, nur Hybriden der Praktiken. So, das heißt also, man kann sagen, es gibt schon eine globale Vernetzung, die immer lokal dann wieder umgesetzt wird und zurückgespielt wird. Und manchmal ist es dann eben auch sozusagen ein Feedback-Loop, dann kommt was von der Peripherie wieder ins Zentrum. Man hat das so in den Nullerjahren gesehen, dass Kuduro aus Angola, ein Tanz- und ein Musikstil, auf einmal in Clubs im globalen Norden präsent geworden. Und inzwischen ist es auch so, dass zum Beispiel nigerianische Popmusik, die auch immer sehr elektronisch produziert ist und ästhetisch sehr elektronisch ist, halt zunehmend präsenter wird im globalen Norden. Das ist ein schöner Effekt.
Das Buch beschreibt ja die Clubkultur von 1960 bis März 2020, so heißt es auch im Titel, also bis Corona kam und sozusagen viele Teile der Clubkultur lahmgelegt hat, vielleicht auch einen neuen Blick ermöglicht hat. Zum Schluss vielleicht ganz kurz, hat das Projekt für Sie persönlich eine neue Bedeutung bekommen jetzt in diesen letzten Monaten?
Ja, also durch die jetzt mal schon zwei Lockdowns und sozusagen die Clubs waren ja eigentlich überall die ersten Einrichtungen, die zugemacht haben, werden auch die letzten sein, die wieder aufmachen, sagt die Clubkultur selber. Haben wir jetzt eigentlich haben wir uns erst gedacht, das ist jetzt eigentlich ein Mistmoment, dass wir gerade jetzt fertig werden mit diesem Buch, an dem wir 6 Jahre gearbeitet haben. Aber dann ist uns klar geworden, dass es eigentlich ein wunderbarer Moment ist, um auch mal innezuhalten und zurückzublicken auf das, was wir da hatten und haben und welche Bedeutung das auch haben kann. Also wie man das auch zum Beispiel, wie man das interpretieren kann und ernst nehmen kann als ein Labor für Gesellschaften und so weiter. Und eben auch, was uns natürlich fehlt, also was vielleicht auch hoffentlich irgendwann wiederkommt. Also das ist sozusagen ein nostalgischer Moment des Innehaltens.
10 Cities, so heißt das Buch, erschienen ist es auf Englisch bei Spectre Books, hat 560 Seiten, kosten 40 Euro. Florian Sievers ist einer der drei Herausgeber des Bandes. Außerdem heute ganz neu hier im Kompressor-Podcast ein Serientipp, oder ist es wirklich ein Tipp? Zumindest geht es um eine richtig dick besetzte Serie. Nicole Kidman und Hugh Grant in den Hauptrollen. Das könnte ein Kinoblockbuster sein, läuft aber bei Sky. The Undoing, so heißt die Serie, ein subtiler Thriller über das Verlieren von Gewissheiten. Und ob das letztlich so gut ist, wie die Namen bekannt sind, das hören Sie ganz neu hier im Kompressor-Podcast.